Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit der stellvertretenden Geschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, mit Barbara Metz. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Sie sind eine vielgefragte Frau. Gestern Abend die Sendung bei Maischberger in Berlin aufgezeichnet. Wie war's?
Es hat Spaß gemacht. Wir haben uns sehr angeregt, sage ich mal, ausgetauscht in der Runde. Der Herr Kubicki war ja da, Herr Poschardt von der Welt, Franz ja. Alt und auch eine Wissenschaftlerin, Frau May. Und wir haben uns sehr angeregt ausgetauscht. Wir haben durchaus unterschiedliche Positionen da auch gehabt.
Lassen Sie mich raten, Kubicki und Poschardt eher kontra Deutsche Umwelthilfe, Franz Alt als alter Umweltjournalist letztlich auch eher pro Umwelthilfe?
Das Schöne war, dass Herr Kubicki in der Sendung und auch danach nochmal gesagt hat, es ist völlig in Ordnung und auch richtig, dass die Deutsche Umwelthilfe klagt. Möchte ich hier auch nochmal ganz deutlich sagen, denn sein FDP-Kollege Herr Theurer sieht das ja anders. Also das hat er nochmal ganz deutlich gemacht. Aber sonst stimmt die Einordnung.
Also Rechtsstaatlichkeit, das weiß ich auch, ist bei Kubicki immer sehr, sehr wichtig. Genau. Egal, ob es der eigenen Position nun dient oder eher nicht.
Genau.
Was die Fahrverbote angeht, es gibt ein paar neue Meldungen, die wir vielleicht, wenn Sie einverstanden sind, der Reihe nach versuchen abzuarbeiten. Gestern Abend kam die Meldung, wenn der Stickoxid-Grenzwert nur leicht überschritten wird, will die Bundesregierung ein Dieselfahrverbot verhindern. Und so auch eine Meldung, die EU sei damit einverstanden. Ist das auch Ihr Kenntnisstand?
Mein Kenntnisstand ist, dass das schon immer so ist, nämlich dass man immer auf Verhältnismäßigkeit prüft. Dieselfahrverbote sind Ultima Ratio, das heißt die allerletzte Maßnahme, wenn alle anderen Maßnahmen nicht greifen. Das wurde bisher auch schon so gemacht. Wenn man aber feststellen sollte, dass mit allen Maßnahmen, die es gibt, die 40 nicht eingehalten werden können, dann wird es auch bei geringen Überschreitungen die Dieselfahrverbote geben. Dass es aber anders geht, zeigt zum Beispiel Wiesbaden. Da gab es ja gestern ein Gerichtsurteil. Ja.
Also dann machen wir es mal konkret an einem Fall wie München. Auch da kam die Meldung, die Stickoxidbelastung geht zurück, Punkt 1. Und Punkt 2, eine Umleitung dieser Dieselautos, die in bestimmten Straßen nicht mehr fahren dürfen, durch angrenzende Wohngebiete sei schwachsinnig. Ergo, es wird kein Dieselfahrverbot geben.
Ein Dieselfahrverbot ist in München bereits rechtskräftig. Alleine die Landesregierung weigert sich, es umzusetzen, was natürlich äußerst bedenklich ist, wenn man sozusagen gesprochene Urteile nicht umsetzt. Wir sind in einem Zwangsvollstreckungsverfahren, so nennt man das. Und der letzte Schritt, der jetzt noch bleibt, ist die Zwangshaft. Und das wird gerade vom Europäischen Gerichtshof geprüft, beziehungsweise nochmal bestätigt, dass das auch eine Maßnahme ist, die jetzt umgesetzt werden kann. In München werden die Grenzwerte nicht eingehalten werden können, wenn man keine Dieselfahrverbote macht.
Das würde ja bedeuten, dass der amtierende bayerische Ministerpräsident Söder demnächst in Untersuchungshaft genommen wird.
Söder und Kollegen, ja. Das wäre eine interessante, wäre ziemlich interessant, ja.
Also sagen wir mal so, wir haben ja im Laufe der letzten Jahre gelernt, dass eigentlich unmögliche Dinge doch passieren. Also wer hätte gedacht, dass Stadler als Audi-Chef 4 Monate in U-Haft geht? Dass ein amtierender Ministerpräsident ins Gefängnis geht?
Wir werden das abwarten. Möglicherweise hält er dann doch die Vernunft Einzug und man möchte den Rechtsstaat dann doch nicht so massiv gefährden, indem man einfach Urteile ignoriert und setzt das dann eben um. Natürlich für die saubere Luft in München und die Gesundheit der Bürger in der Stadt. Ja. Das sollte natürlich auch Anliegen von Herrn Söder sein.
Also alles in allem Dieselfahrverbote in Deutschland. Hochbrisant, viel Zustimmung auch für Ihre Organisation. Natürlich auch auf der anderen Seite sehr viel an Ablehnung, an Wut. Und wie viel Hass wird so Tag für Tag bei Ihnen abgeladen?
Natürlich kriegen wir die kritischen Zuschriften und natürlich kriegen wir da auch mal sehr kritische Zuschriften, aber wir kriegen auch ganz viel Rückmeldung von Leuten, die die Arbeit, die wir da machen, sehr gut finden. Was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass wir oder ich sehr gut nachvollziehen kann, dass die Leute, die von Dieselfahrverboten betroffen sind, dass die wütend sind. Das kann ich verstehen. Und ich wäre, wenn ich in der Situation jetzt wäre, auch wütend. Und ich würde möglicherweise auch auf die Straße gehen. Die Frage ist aber, wohin richtet sich an der Stelle die Wut? Und aus unserer Sicht muss die Lösung an der Stelle sein, dass die, die das Problem verursacht haben, das sind die Autohersteller, die müssen die Fahrzeuge reparieren. Das geht, das ist auch gar nicht so teuer und die Hardware-Nachrüstung ist da. Und damit hätten wir alle kein Problem mehr. Keiner mehr müsste wütend sein. Alle könnten reinfahren in die Stadt.
Ganz großes und auch ganz schwieriges Thema, weil natürlich auf der einen Seite es eine Allianz zumindest gegeben hat zwischen der offiziellen Politik und der Automobilindustrie und es da halt immer auch dieses Arbeitsplatzargument gibt und das wieder Richtung deutscher Umwelthilfe gewendet. Sie sind dafür zuständig, dass Tausende von Arbeitsplätzen in Deutschland entweder gefährdet werden oder irgendwann wegfallen.
Nein, das sind wir nicht, sondern genau diejenigen, nämlich die Manager der Automobilfirmen und auch die Politik, die werden dafür verantwortlich sein, wenn das den Bach runtergeht. Denn das, was wir heute auf der Straße haben, das ist ja nicht zukunftsfähig über 2030 und 2050 hinaus. Wir brauchen eine Mobilitätswende, wir brauchen eine Verkehrswende, wir brauchen leichte, effiziente und saubere Fahrzeuge. Insgesamt muss sich Mobilität in den Städten verändern. Ich würde mal wetten, dass die wenigsten Leute, die hier in Stuttgart leben und tagtäglich im Stau stehen, da wirklich viel Lust drauf haben, wenn sie Optionen hätten, die ihnen geboten werden, umzusteigen. Und darum geht es.
Diese Optionen gibt es aber nicht.
Die müssen geschaffen werden und die werden natürlich geschaffen. Jetzt in einer Situation, wo tatsächlich Dieselfahrverbote schon da sind oder auch drohen, diskutieren wir darüber. Ich sitze jetzt heute deswegen hier. Ich würde hier nicht sitzen, wenn es sozusagen diesen Druck nicht gäbe. Den Druck braucht es, damit da wirklich was passiert und sich was verändert, was bewegt, dass wir zukunftsfähig werden und auch eine Branche, die eine Schlüsselbranche ist für Deutschland. Und das ist wichtig für uns. Und gerade deswegen finde ich es so erstaunlich, dass Politik und Automobilmanager sich so verhalten.
Also, dass sich da mittelfristig was ändert, okay, und unterschrieben, aber bis es soweit ist, ändert sich erstmal überhaupt gar nichts und die Leute stehen nach wie vor der Alternative, setze ich mich in mein Auto, fahre in diese verstopfte Stadt rein oder nutze ich oder versuche zu nutzen öffentliche Verkehrsmittel und das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Natürlich, es gibt sicherlich die Leute, die umsteigen können auf den öffentlichen Nahverkehr und es gibt sicherlich auch diejenigen, die zum Beispiel in ländlichen Gegenden wohnen, die sind auf das Fahrzeug angewiesen und das kann man ihnen nicht wegnehmen. Das ist das Allerletzte, was jetzt die deutsche Umwelthilfe will. Wir wollen mobil sein und wir wollen, dass die Leute mobil bleiben und dafür müssen Lösungen geschaffen werden. Das heißt, die Fahrzeuge, die wir heute haben, die müssen sauber werden und das
schon
geht.
Klar, aber faktisch nehmen Sie den Leuten natürlich ihr Auto weg.
Wir nehmen den Leuten gar nichts weg, sondern wir setzen uns dafür ein, dass die Luft in den Städten sauber ist. Im Übrigen auch für Autofahrer und für Menschen, die dort leben. Das darf man ja nicht außer Acht lassen. Warum machen wir das eigentlich alles? Das dient dem Gesundheitsschutz und das dient dem Schutz der Schwächsten in unserer Gesellschaft. Und ich finde, das ist ein ganz hohes Gut. Es gibt das Vorsorgeprinzip in Deutschland und das sollten wir uns auch bewahren. Und das darf man auch nicht aus dem Blick verlieren.
Und wie fast zu erwarten war, sehr, sehr viele Mail-Reaktionen von SWR1-Hörerinnen und Hörern und auch, wie zu erwarten war, die komplette Bandbreite von finden wir es toll, dass sich jemand wie Ihre Organisation so für die Gesundheit der Menschen einsetzt, bis hin zu eben unmöglich und Sie sind schuld daran, dass wir künftig nicht mehr Auto fahren dürfen. Der amtierende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat gesagt, die Deutsche Umwelthilfe ist ein klassischer Abmahnverein, der von Toyota finanziert wird, um die deutsche Autoindustrie zu ruinieren.
Ja, da sollte der Herr Laschet sich mal genau informieren, was ein Abmahnverein ist und was nicht. Die Deutsche Umwelthilfe ist kein Abmahnverein.
1500 Abmahnungen pro Jahr und Sie sind kein Abmahnverein?
Nein, sind wir nicht. Wir sind klageberechtigter Verbraucherschutzverband, damit gelistet beim Justizministerium und Verbände sind wie der Mieterschutzbund zum Beispiel auch oder VZBV dann dafür da, Verbraucherschutzrechte zu überprüfen dort, wo eben Regierung oder sage ich mal Staat das nicht tut. Und ich sage mal so, ich würde jetzt sagen, das müsste in aller Interesse sein, dass wir Verbraucherschutzvorschriften, die gesetzlich verankert worden sind, aus gutem Grund auch wirklich kontrolliert und überprüft werden, denn nur dann werden sie auch eingehalten. Und das machen wir. Wir überprüfen, ob die eingehalten werden. Wenn sie nicht eingehalten werden, gibt es eben eine Abmahnung und dann geht es aber weiter. Wenn das dann sozusagen immer nicht eingehalten wird, geht es zu Gerichtsverfahren.
Ändert aber nichts dran, dass Sie sich ein Stück weit auch mit diesen Abmahnungen finanzieren.
Wir finanzieren die Tätigkeit der Überprüfung über die Abmahnungen. Genau. Aber ehrlich gesagt, da sehe ich jetzt auch kein Problem. an der Stelle. Und Abmahnvereine machen das tatsächlich, um Gewinne zu erzielen. Und das macht die Deutsche Umwelthilfe ganz klar nicht.
Was ist mit Toyota? Wie viel Geld haben Sie in der Vergangenheit von Toyota bekommen?
Im letzten Jahr waren es noch 30.000 Euro. Es gab bestimmt auch mal Jahre, wo es 50.000 waren für ein konkretes Projekt. Und zwar CO2-Minderung im Straßenverkehr. Da haben wir die Dienstwagenumfrage gemacht. Die ist, glaube ich, manchen vielleicht bekannt. Dieses Geld gibt es jetzt nicht mehr in diesem Jahr.
Wie ist es eigentlich mit dem Vorhalt, habe ich jedenfalls gelesen, Herr Resch, der Geschäftsführer, würde einen von Toyota bezahlten Hybrid Prius fahren, stimmt das?
Nein, der hat sicher privat Fahrzeuge, aber meines Wissens keinen Toyota Prius Hybrid.
Auch nicht von Toyota bezahlt, dann logischerweise?
Nein.
Das ist gesichert?
Das ist gesichert, aber jetzt müssen Sie dann natürlich Herrn Resch fragen, welches Fahrzeug er fährt.
Ja. Ansonsten diese Verbindung zu Toyota, finden Sie die insofern ein bisschen problematisch, wenn Sie sich im Kampf letztlich dann gegen die Automobilindustrie so eindeutig positionieren, sich von einem Automobilkonzern ein Stück weit auch bezahlen zu lassen?
Wir haben Toyota in 47 Gerichtsverfahren auch verklagt dafür, dass sie eben auch verstoßen haben gegen Vorschriften. Insofern würde ich jetzt mal sagen, den Vorwurf lassen wir uns an der Stelle nicht machen. In der Vergangenheit gab es auch schon mal eine Kooperation mit Daimler, die sich dann aufgelöst hat. Es wirft uns auch keiner vor, dass Daimler uns jetzt finanziert hätte, um sonst irgendwas umzusetzen. Mit 30.000 Euro für ein konkretes Projekt, da müssten wir schon 1.000 Sasser sein, dass wir damit jetzt diese Arbeit auch leisten könnten. Die wir machen.
Die Deutsche Umwelthilfe ist ein übler Abzockverein, ausgestattet mit einer Blockwart-Mentalität. Das ist, wenn ich das so zusammenfassen darf, der Tenor dessen, was an Mails bei uns gerade ankommt. Ist es eigentlich irgendwas, was emotional Sie noch erreicht, oder haben Sie inzwischen ein Stadium der inneren Gelassenheit erreicht, dass Sie das überhaupt nicht mehr kratzt?
Natürlich kratzt mich das, wenn Leute sowas schreiben. Das ist ja teilweise, wundert man sich, warum wird da auch noch nicht mal intensiver drüber nachgedacht, wo liegt denn das eigentliche Problem? Wir versuchen natürlich, das auch immer wieder zu erklären und auch zu erklären, was wir machen und warum wir das machen. Manche Leute wird man nicht überzeugen können, das ist sehr, sehr schade, aber wir werben natürlich dafür, dass sie uns zuhören und wir informieren natürlich deswegen auch ganz transparent über das, was wir bei der Deutschen Umwelthilfe machen.
Um es nochmal zu sagen, aus Ihrer Sicht, das eigentliche Problem ist, dass die Automobilindustrie getrickst und getäuscht hat. Korrekt?
Das ist korrekt, ja.
Wir wollten über diesen Grenzwert sprechen. 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft. Es gibt Leute, auch Ärzte, Experten, die sagen, ein vollkommen willkürlicher Wert. Und daraus Fahrverbote abzuleiten, sei schwachsinnig.
Ja, das ist uns natürlich bekannt. Das hat Herr Professor Köhler und Herr Hetzel, sind Initiatoren dieses Pamphlets, was veröffentlicht worden ist in der Bild, wo sie eben sagen, das hat keine Grundlage. Das ist jetzt erstmal ein Rundschreiben, in dem Behauptungen aufgestellt werden, die nicht mit Fakten unterlegt sind. Auf der anderen Seite gibt es eben 3.800 Lungenfachärzte, die in dem Verband organisiert sind. Die wurden alle angeschrieben von Herrn Professor Köhler. Die 112 Unterschriebenen haben sich dann zusammengefunden. Auch international haben sich und europaweit haben sich jetzt Ärzte gemeldet auf dieses Rundschreiben hin und haben dem vehement widersprochen, denn diese beziehen sich auf 3 Jahrzehnte Forschung, wo man sich intensiv damit auseinandergesetzt hat.
Wobei, Frau Metz, wenn Sie diese beiden Namen ansprechen, das ist jeweils nicht irgendwer. Also Köhler war immerhin mal Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Hetzel ist der Chefarzt einer Stuttgarter Lungenklinik.
Ja, und gerade deswegen ist es auch sehr erstaunlich, diese Art und Weise des Vorgehens. Jetzt sage ich mal, in medizinischen Kreisen ist erstmal ein Rundbrief ein ungewöhnliches Instrument. Man würde sagen, dann macht man Studien und aufgrund von Fakten argumentiert man. Jetzt hat sich noch herausgestellt, dass Herr Köhler sich auch noch verrechnet hat und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach verrechnet hat. Er hat auch den Unterschied zwischen NO2 und NOx, auch das irgendwie durcheinander gebracht. Das ist natürlich jetzt schon relativ schmerzhaft, sage ich mal, wahrscheinlich für die anderen Wissenschaftler, die sich jetzt von ihm vorwerfen lassen mussten, dass sie nicht unabhängig sind. seine Unabhängigkeit muss man vielleicht auch nochmal überprüfen zumindest, denn diese Initiatoren dieses Rundschreibens, das sind nicht nur die zwei Lungenfachärzte, sondern zwei Menschen, die in der Automobilindustrie oder dieser zuarbeiten.
Also jetzt werde ich zum Anwalt von Herrn Köhler, der sagt, dass er sich verrechnet hat, ist ihm erstens peinlich, ändert aber an seiner Grundthese nichts und zweitens, er sei ein Rentner ohne Sekretärin und deshalb sei das Ganze passiert. Und im Übrigen Punkt 3, er stünde nicht auf irgendeiner Gehaltsliste der Automobilindustrie.
Das kann ich auch nicht beantworten, ob er das tut oder nicht und aus welchen Beweggründen heraus er das tut, das muss er selber sagen. Allerdings muss ich jetzt mal sagen, als Lungenfacharzt muss ich doch die Schwächsten der Gesellschaft im Blick haben. Welche Motivation kann ich haben, aufgrund von Behauptungen zu sagen, ein Grenzwert soll jetzt erstmal prophylaktisch, weil wir nicht sicher sind, ob der wirklich richtig ist, aussetzen oder stark nach oben setzen. Das kann ich nicht verstehen, weil da fehlt mir einfach das Verständnis dafür, warum ein Lungenfacharzt so eine Position vertritt.
Wir haben die Mail eines Hörers bekommen, der schreibt, es sei eine Sauerei, einer solchen Technologieverweigerin ein Forum zu bieten. Punkt 1, wir bieten überhaupt kein Forum. Und Punkt 2, möchte ich dann doch in aller Bescheidenheit darauf hinweisen, dass es sowas gibt wie einen öffentlich-rechtlichen Informationsanspruch. Und Punkt 2, dass wir beispielsweise Professor Köhler, der die Gegenposition einnimmt, vor ein paar Wochen in Leute zu Gast hatten. Frau Metz, seit wann sind Sie bei der Deutschen Umwelthilfe?
Ich bin jetzt im 12. Jahr bei der Deutschen Umwelthilfe. Ich habe 2007 angefangen.
Als Projektmanagerin?
Genau.
Was haben Sie da für Projekte gemacht?
Also ich bin direkt eingestiegen mit der Dienstwagenumfrage, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte. Da fragen wir eben seit damals Politiker, zwischenzeitlich dann auch Unternehmen und Behörden und Bischöfe nach ihren Dienstwägen und beobachten sozusagen, in welcher Klasse sie sich da befinden und wer am besten ist, wer am schlechtesten ist und beobachten da auch den Trend über die Jahre hinweg. Und das habe ich damals, als ich da bei der Umwelthilfe eingestiegen bin, gemacht.
Seit 2 Jahren sind Sie die stellvertretende Geschäftsführerin, inzwischen ein Stück weit auch medial ein Gesicht geworden der Deutschen Umwelthilfe. Wie oft werden Sie auf der Straße erkannt?
Nie, ich werde nicht auf der Straße erkannt.
Nicht?
Nein.
Bei Herrn Resch ist es, glaube ich, ein bisschen anders.
Inzwischen. Das kann sein, dass er einfach noch häufiger zu sehen ist und deswegen auch erkannt wird, ja.
Welche Erfahrungen haben Sie mit der deutschen Politik gemacht, Frau Metz?
Es gibt sowohl positive als auch negative Erfahrungen, wie es immer so ist im Leben. Ich denke, wir arbeiten gut mit der Politik zusammen, mit vielen Politikern zusammen aus allen Parteien. Da hatten wir in der Vergangenheit und auch heute gute Verbindungen. Aktuell ist es ein bisschen schwieriger, was die Regierungspartei CDU-CSU angeht. Die sprechen lieber aktuell über uns als mit uns. Da der ganz klare Appell, wir würden sehr gerne mit Ihnen sprechen. Dann, glaube ich, kommt man vielleicht auch besser zu zielführenden Lösungen, aber ganz grundsätzlich.
Da gibt es keinen Kontakt zwischen Herrn Scheuer beispielsweise und der Deutschen Umwelthilfe.
Nein, das definitiv nicht.
Das heißt, Sie waren auch bei keinem dieser Dieselgipfel geladen?
Zivilgesellschaft bzw. Umweltverbände waren bei den Dieselgipfeln nicht geladen. Insofern kann man auch die Begrifflichkeit vielleicht so ein Stück weit in Frage stellen, wenn sich da einfach nur die Kanzlerin mit der Automobilindustrie trifft. Da fehlt eben ein wesentlicher Teil derjenigen, die da auch mitreden sollten.
Wobei es ja nicht nur die CDU und die CSU stellt ja den Verkehrsminister betrifft, sondern natürlich auch die SPD ist ja in dieser Koalition drin und steht natürlich auch für die Regierungspolitik und für die Regierungsbeschlüsse.
Korrekt. Und mit der SPD sind wir auch im Kontakt. Mit Frau Schulze, der Umweltministerin, sind wir im Kontakt. Sie hat ja auch gefordert, dass die Diesel nachgerüstet werden sollen. Möglicherweise kann man sich da wünschen, dass es noch vehementer vorgetragen wird. Da gibt es Positionen. Wir haben da gute Verbindungen und wir sprechen natürlich mit jedem, der mit uns auch sprechen möchte.
In welche Richtung marschiert Ihrer Einschätzung nach die Bundesregierung, was jetzt diese aktuellen Probleme der Fahrverbote angeht?
Sie marschieren definitiv gerade nicht in die richtige Richtung oder nicht ausreichend in die richtige Richtung. Denn tatsächlich die Lösung ist, dass die Politik darauf dringt, dass die Automobilkonzerne die Fahrzeuge, die dreckig sind, sauber macht mit einer Hardwarelösung. Das sind 2 bis 4 Stunden in der Werkstatt. Das ist auch wirtschaftlich vertretbar. Da gibt es ein Gutachten, was die Bundeskanzlerin selbst in Auftrag gegeben hat, was das nochmal bestätigt. Das Wachtmeistergutachten. Also insofern, das ist die Lösung. Macht es einfach, dann haben wir hier alle kein Problem mehr.
Die Deutsche Umwelthilfe polarisiert. Wir haben es in der Sendung thematisiert. Wir kriegen es auch über die Mails ins Studio mit. Wobei wir vielleicht einfach öffentlich machen sollten. Frau Metz, Sie sind gelegentlich auch mit dem Auto unterwegs und nicht immer mit einem Pferdefuhrwerk.
Ja, das wär wahrscheinlich auch schwer zu finden, sei jetzt mal in Berlin, das Pferdefuhrwerk bestimmt in Mitte irgendwo. Es geht auch gar nicht darum, dass wir das Auto verteufeln oder einen Feldzug gegen den Diesel führen. Ich persönlich finde auch natürlich die Schlüsseltechnologie Automobilindustrie in Deutschland wichtig und die ist auch toll. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass, weil man systemrelevant als systemrelevantes Unternehmen bezeichnet wird, was man sicher ist, sich nicht mehr an Recht und Gesetz halten muss. Das muss auch die Automobilindustrie und sie kann auch saubere Fahrzeuge herstellen. Die gibt es ja.
Ich wollte gerade fragen, haben Sie eigentlich inzwischen eine schlüssige Erklärung dafür gefunden, dass die Automobilindustrie nicht flächendeckend nachrüstend, damit die entsprechenden Grenzwerte einfach eingehalten werden?
Naja, da liegt der Verdacht natürlich nahe, dass es für die Automobilindustrie schön ist, wenn sie jetzt in einem Marketingprogramm über Umtauschprämien, die gar keine richtigen Umtauschprämien sind, weil es wird ja nicht umgetauscht, sondern es wird so ein kleiner Rabatt gewährt, viele neue Fahrzeuge in den Markt drücken können, also noch mehr verkaufen können und man deswegen sozusagen sich nicht mit dem beschäftigen möchte, was da schon auf der Straße ist. Man hat dafür aber eine Verantwortung. Das ist genauso, wenn sie ein Auto ausliefern, wo die Bremse nicht funktioniert. Da würde jetzt keiner sagen, naja gut, also diese Bremse funktioniert nicht, bauen Sie halt einen Unfall, müssen Sie gucken, wie Sie das machen. Wir brauchen eine Reparatur der Abgasreinigung, die nicht funktioniert. Die muss funktionieren und dafür ist die Automobilindustrie zuständig. Sie müssen nachbessern, sie können das auch bezahlen, das ist kein Problem. Machen Sie das und dann haben wir hier alle kein Problem mehr. Die Leute, die betroffen sind, können wieder in die Städte einfahren. Wir können alle saubere Luft atmen, die Gesundheit wird nicht gefährdet. Die Lösung gibt es. Man muss sie einfach umsetzen. Es ist wirklich einfach.
Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden, dass man der Automobilindustrie einfach sehr viel nachsieht? Also nicht nur, was diese geschönten Abgaswerte angeht, sondern ganz anderer Punkt, auch die angegebenen Verbrauchswerte, wenn man ein neues Auto kaufen will, sind ja nachweislich falsch.
Genau, die weichen nämlich im Schnitt zu 39% von dem ab, was die Hersteller angeben. Und das kostet dem Klima sozusagen was, aber das kostet vor allem auch die Verbraucher was, denn die bezahlen natürlich ordentlich obendrauf. Und natürlich, es ist zu beobachten, die Politik oder bestimmte Politiker, sagen wir es mal so, schützen die Interessen der Automobilindustrie. Und da muss man sich auch die Frage stellen, das sind doch vom Volk gewählte Politiker, sie müssten doch für die Interessen der Allgemeinheit eintreten und nicht für Partikularinteressen. Das kann man jetzt teilweise nicht mehr auseinanderhalten, wen sie da eigentlich vertreten.
Dazu kommt, was jetzt beispielsweise das Angebot gibt, ein neues Auto zu kaufen. Das ist ja schön und gut für diejenigen, die das Geld haben. Es gibt aber viele, die dieses Geld nicht haben.
Exakt, genau. Und es kann auch nicht Ziel sein, dass wir jetzt fast neue Fahrzeuge oder eben Fahrzeuge, die noch lange auf den Straßen fahren können, jetzt austauschen durch neue Fahrzeuge und die drücken wir dann möglicherweise in den osteuropäischen Markt oder sonst wohin. Das kann das Ziel ja nicht sein, sondern die Fahrzeuge, die wir haben, die müssen ertüchtigt werden, weiterzufahren.
Sie persönlich und Ihre Organisation sind nicht damit einverstanden, wie sich die Automobilindustrie in Deutschland verhält im Zusammenhang mit diesem Dieselskandal. Wobei, glaube ich, das Beispiel Amerika zeigt, dass es auch anders geht.
Genau. Warum verhält sich die Automobilindustrie so? Weil sie es können, weil sie nicht kontrolliert werden. Man muss einfach Mechanismen einbauen, die dafür sorgen, dass eben Kontrollen stattfinden, ob Verstöße, gesetzliche Verstöße vorliegen. Wenn das stattfindet, man das auch transparent macht, so wie in den USA, das wird dann auch veröffentlicht, wenn man Verstöße feststellt. Und dann gibt es Sanktionen, also dann werden Strafen fällig und zwar in Millionenhöhe. Wenn man das macht, kann man sich relativ sicher darauf verlassen, dass dann Gesetze auch eingehalten werden. Das Gleiche, das kann man gut am Beispiel Anschnallpflicht machen. Das gab mal die Anschnallpflicht in Deutschland, man hat es nicht kontrolliert, ist nichts passiert. Dann hat man die Kontrolle eingeführt, alle haben sich angeschnallt, heute schnallt sich jeder an. Der Mensch ist so gestrickt, er muss kontrolliert werden, damit er sich an bestimmte Vorgaben einfach hält. Und das gilt auch für die Automobilindustrie.
Und was Kontrollen und Sanktionen angeht, das Beispiel der Schweiz zeigt ja auch, dass man sich da sehr, sehr, sehr rigide an die herrschenden Regeln hält. Weil wenn man das nicht tut, dann wird es teuer.
Genau, Sie sprechen ja das Tempolimit an in der Schweiz. Die Schweiz hat sich auch vorgenommen, Verkehrstote auf null zu reduzieren, was ich gut finde und was auch im Grunde genommen die Prämisse für jeden sein muss. Deswegen umso unverständlicher, warum das in Deutschland tatsächlich nicht stattfindet. Und dort wird eben sanktioniert. Also ganz empfindlich muss man da bezahlen. Man kommt vielleicht sogar ins Gefängnis, wenn man da übertreibt, was die Geschwindigkeit angeht. Wenn man das macht, kann man in der Schweiz gut erkennen, die Leute halten sich an diese Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und sie konnten ihre Toten auf den Straßen auf 100 reduzieren und wollen das noch weiter reduzieren.
Apropos Gefängnis, es gibt jemanden aus dem mittleren VW-Management, Herrn Schmidt, der in den USA in orangefarbener Kleidung in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt und büßt. Und es gibt umgekehrt einen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, der, glaube ich, pro Tag 3.100 Euro bekommt. Martin Winterkorn. Denken Sie, der wird nochmal vor Gericht gestellt?
Ich fürchte, das wird nicht passieren. Herr Winterkorn kann sich jetzt mit seinen über 3.000 Euro pro Tag, glaube ich, ein ganz schönes Leben machen. Die braucht er wahrscheinlich gar nicht, weil er nämlich schon genug hat. Das zeigt auch nochmal die Unverhältnismäßigkeit, mit der die deutsche Politik eben mit der Automobilindustrie an der Stelle umgeht. Auch für die Automobilindustrie muss Recht und Gesetz gelten.
Wobei das ja dann eher das Problem der deutschen Justiz ist. Und das Beispiel Stadler, Audi-Chef, 4 Monate U-Haft, zeigt ja, dass da doch heftig ermittelt wird und es ja auch zu Prozessen kommen wird.
Genau, wer weiß, was da noch alles kommt. Wir lassen uns davon jetzt, sag ich mal, nicht entmutigen. Wir werden natürlich weiter in unserer Arbeit fortfahren, um da auch zu Lösungen zu kommen, die für alle dann auch tragbar sind.
Frau Metz, wie oft träumen Sie nachts von Diesel und von Stickoxiden?
Ich schlafe tief und fest, kann mich selten an meine Träume erinnern, aber vom Diesel, glaube ich, habe ich tatsächlich noch nicht geträumt.
Das bedeutet, Sie nehmen das jetzt nicht auch noch in Ihr Privatleben mit, was da ansonsten auf Sie einprasselt?
Natürlich, man nimmt immer so ein Stück weit natürlich von dem mit, was man macht. Und wenn man bei einem Umweltverband arbeitet, dann hat man auch eine gewisse Überzeugung, die sich natürlich auch in dem eigenen Alltag niederschlägt. Aber ja, man muss sich natürlich an einer gewissen Stelle auch abgrenzen und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Also man muss sich, denke ich, auch ein Stück weit abhärten. Also wir haben, Kompliment für Sie, wir haben selten so viele Mails ins Studio bekommen. Da ist die komplette Palette drunter. Also in meinem kleinen Fall, ich bin entweder ein kleiner Stichwortgeber, der alles mit sich machen lässt, dann bin ich wieder ein Großinquisitor, der Sie nicht zu Wort kommen lässt. Und Sie sind auch alles von kompetent, mutig, entscheidungsfreudig bis hin zu komplett ahnungslos und inkompetent.
Ja, ich sag mal so, eine Bewertung, das bleibt jedem selbst überlassen, wie er Dinge bewertet. Bekanntermaßen gibt es immer unterschiedliche Perspektiven auf eine Sache und da muss man sich natürlich immer überlegen, woher man kommt. Mein Wunsch ist an der Stelle immer nur, dass man wirklich nochmal in sich geht, sich ehrlich anguckt und überlegt, was ist eigentlich der Beweggrund, warum ich das jetzt kritisiere und wäre es nicht doch noch einmal sinnvoll zuzuhören, was da gesagt wird und was argumentiert wird. Denn ich glaube tatsächlich, dass unsere Argumente sehr gut sind.
Haben Sie denn die Erfahrung gemacht, dass wenn Sie sich dann auch mit Leuten austauschen, die Sie sehr direkt und sehr hart und sehr aggressiv angehen, dass Sie bei denen was bewirken?
Wenn jemand kommt mit berechtigten und auch sehr kritischen Fragen, dann ist es möglich, mit deinen Austausch zu treten und auch wirklich mit Argumenten Argumente auszutauschen und dann kann man auch überzeugen oder vielleicht auch teilweise überzeugen. Ich sage mal so, wenn es unter der Gürtellinie ist, da muss ich sagen, ja, das aus meiner Sicht ist es nicht in Ordnung und auf sowas muss man dann auch nicht reagieren.
Und dieses unter der Gürtellinie, das erleben Sie? Mit Tendenz zunehmend, Fragezeichen?
Tatsächlich habe ich da diesen Überblick nicht. Die sozialen Medien beobachten bei uns andere Leute. Die müsste man an der Stelle nochmal fragen. Grundsätzlich würde ich sagen, dass die sozialen Medien natürlich häufig, nicht nur in unserem Fall, sondern immer dazu führen, dass viele Leute sich auch äußern, sicherlich auch häufig unter der Gürtellinie.
Letzte Frage dieser Sendung. Wie geht's weiter mit dem Diesel und den Fahrverboten in Deutschland?
Ich hoffe, dass die Politik hier jetzt vernünftig reagiert und sagt, wir dringen darauf, dass die Hardware-Nachrüstung für die Fahrzeuge kommt, dass alle, die betroffen sind, dann auch repariert werden, also die Fahrzeuge, und dann wieder einfahren können, damit wir die Lösung haben. Das könnte in diesem Jahr umgesetzt werden und darauf werden wir weiter dringen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Eins gehört. SDR 1.